Jesus ist König und Priester. Der Text für die Predigt steht in Lukas 20, Vers 41 bis 44. Und wir hören nun auf das Wort Gottes. Jesus aber sprach zu ihnen: Wieso sagen Sie, der Christus sei Davids Sohn? Denn David selbst sagt im Psalmbuch: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David nennt ihn also einen Herrn. Wie ist er dann sein Sohn? Soweit das Wort Gottes. Dieser kurze Text scheint mehr Fragen als Antworten zu geben. Und genau das macht Jesus auch mit dieser ganz kurzen Rede. Er problematisiert. Und um das Problem zu verstehen, müssen wir uns den Kontext anschauen, in dem Jesus stand. Das Kapitel 20 aus dem Evangelium nach Lukas berichtet von den Ereignissen an einem Tag im Tempel in Jerusalem. Jesus war in Jerusalem auf einem Esel hineingezogen. Die ganze Menschenmenge hatte ihn bejubelt als Messias. Ja, Jesus hatte die Menschenmenge jubeln lassen. Danach kam er zum Tempelgelände und vollzog eine Reinigungsaktion. Und dass nach all diesen Ereignissen einige Leute den Atem anhielten und andere aus Wut ins Schnappatmen gerieten, mag nicht verwundern. Auf jeden Fall war das für die Hohenpriester beschlossene Sache. Dieser Jesus muss weg. Und trotzdem, Jesus, er ließ sich nicht einschüchtern. Er ging weiterhin jeden Tag zum Tempel und lehrte. Und so auch an diesem Tag. An diesem besagten Tag kamen die Schriftgelehrten zu ihm und stellten ihm die entscheidende Frage: Jesus, aus welcher Vollmacht tust du das alles? Doch bevor Jesus diese Frage beantwortet, fragt er zurück: Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder war sie von den Menschen? Jesus fragt somit: War die Taufe des Johannes zur Buße und zur Vergebung der Sünde? Hat Gott durch Johannes euch und sein ganzes Volk zur Umkehr aufgefordert? Die Schriftgelehrten weigern sich. Sie weigern sich zu antworten. Sie weigern sich zu gestehen, dass sie Gottes Rufen nicht gehört haben. Und sie weigern sich auch zu gestehen, dass sie Gottes Zeichen verachtet haben. Ja, sie weigern sich, Gottes Handeln im Volk zu sehen. Und deshalb versuchen sie, Jesus nun gegen den Kaiser und auch gegen Mose aufzuhetzen. Statt weiter um die Wahrheit zu ringen und zu verstehen versuchen, wer dieser Jesus ist, wollen sie ihn mit Nebensächlichkeiten in die Falle locken. Nun, zuerst kommen die Schriftgelehrten und fragen: Ist es denn in Ordnung, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Wir sind doch Juden, wir gehören zum auserwählten Volk, warum sollten wir dann einen heidnischen Kaiser Steuern zahlen? Und Jesus antwortet: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mit dieser Antwort waren die Schriftgelehrten zwar nicht zufrieden, aber sie trauten sich, keine zweite Frage zu stellen. Und nun kommen die Sadduzäer. Und sie gehen es etwas schlauer an. Sie skizzieren nämlich ein Problem, welches in ihrer Vorstellung nicht existieren kann. Denn sie glauben nicht an die Auferstehung der Toten. Und nun kommen sie zu Jesus und sagen: Angenommen, es gibt doch die Auferstehung der Toten. Wenn nun eine Frau alle 6 Brüder ihres ersten Mannes auch als Ehemänner gehabt hat, aufgrund der Schwagerehe, welchen Mann wird sie nun im Himmel haben? Sie sagen somit: Wenn Mose tatsächlich an die Auferstehung der Toten geglaubt hätte, dann hätte er uns nie dieses Gebot der Schwagerehe gegeben, denn es liegt ja auf der Hand, dass es im Himmel nur Probleme gibt. Jesus schlägt diese Frage nicht in den Wind, er beantwortet sie. Aber viel wichtiger ist ihm zu zeigen, dass Mose sehr wohl an die Auferstehung der Toten geglaubt hat. Und so antwortet er den Sadduzäern in den Versen 37 bis 38: Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Das ist die Vorgeschichte zu unserem Predigttext. Die Schriftgelehrten haben kein Interesse mehr daran, was die Wahrheit ist, welches Jesu Auftrag ist und wer er als Person ist. Und trotzdem lenkt Jesus die Diskussion mit seiner Frage doch darauf: Wieso sagen Sie, der Christus sei Davids Sohn? Wie kann der Gesalbte Davids Sohn sein? Und somit sind wir beim ersten Punkt der Predigt, nämlich das Problem des Davidssohns. Die Nachkommenschaft von David war das wichtigste Kriterium für Juden, um den Gesalbten, den Messias, zu erkennen. Der Messias musste unbedingt ein Nachkomme Davids sein. Es scheint wohl sehr weit verbreitet gewesen zu sein, dass der Psalm 110 auf den Messias gedeutet wird. Denn Jesus zitiert hier in unserem Predigttext diesen Psalm ohne jegliche Erklärung. Für die Zuhörer muss also klar gewesen sein, David spricht im Psalm 110 vom Messias. Nun zeigt Jesus aber, dass es in diesem Psalm eine logische Schwierigkeit gibt. Wie kann David seinen Sohn gleichzeitig als Herrn bezeichnen? Jesus löst diese Frage nicht auf. Er gibt auch keine Antwort darauf. Aber er hat so manche Gedanken sicherlich ins Rollen gebracht. Und wir müssen uns vorstellen, dass viele der Zuhörer den Psalm auswendig kannten und somit auch den ganzen Psalm vor Augen hatten, als Jesus nur den ersten Vers zitiert. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir hören den ganzen Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wörtlich heißt es hier, der Ausspruch Jahwes zu meinem Herrn. David spricht in diesem Psalm von seinem Thronnachfolger. Und nun erkennt David, dass der Gesalbte, sein Nachfolger, viel größer und stärker sein wird als er. Ja, sein Nachfolger wird sogar sein Herr sein. Doch woran wird das im Psalm deutlich? Was macht diesen Nachfolger Davids so besonders? Wir haben im Psalm zwei Motive. Auf der einen Seite ist es ein König mit einem starken Zepter. Er wird mitten unter seinen Feinden herrschen und nichts und niemand kommt gegen ihn an. Auf der anderen Seite ist es ein Priester. Und dieser Priester wird ein ewiges Amt haben. Der Gesalbte, welcher in Psalm 110 als König und Priester dargestellt wird, wird mit Melchisedek verglichen. Von Melchisedek wissen wir nicht viel, aber wir haben die Geschichte aus 1. Mose 14 bereits gehört. Und dort erfahren wir, dass er ein König von Salem und der Priester des Höchsten war. Er kommt Abraham entgegen nach dem Krieg mit Brot und Wein. Und Abraham gibt ihm den Zehnten. Auffallend ist aber, dass eine Person beide Ämter hat. Melchisedek ist sowohl König als auch Priester. Und ein weiteres ist auffallend. Die Bibel weiß nicht, woher Melchisedek kommt, und sie weiß auch nicht, wohin er geht. Es wird nichts von seinem Stammbaum berichtet und auch nichts von seinem Tod, was sonst in der Bibel bei besonderen Personen sehr wichtig ist. Der Melchisedek hat sozusagen weder Anfang noch Ende. Wenn der Gesalbte, der Messias, von dem David im Psalm 110 schreibt, nun wie dieser Melchisedek ist, dann macht genau das ihm zum Herrn. Nämlich, er ist König und Priester und er ist ewig. Und genau darum nennt David ihn Herr. Nun, die Hohenpriester und Schriftgelehrten hatten Jesus gefragt, aus welcher Vollmacht tust du das alles? Und nun zeigt Jesus ihnen mit diesem Psalm 110, wenn der Sohn Davids gleichzeitig der Herr über David ist, dann muss dieser Sohn Davids ein höheres Amt haben, nämlich das ewige Priesteramt. Und wenn dieser Sohn Davids wie Melchisedek ohne Anfang und Ende ist, ja, da muss er ewig sein. Und da muss dieser Sohn Davids Gott sein. Und genau das verkörpert Jesus. Die Schriftgelehrten und Sadduzäer haben also niemand Geringeren vor sich stehen als den König der Könige und den ewigen Priester. Und genau das zeigt Jesus in diesem kurzen alttestamentlichen Zitat. Doch stellen wir uns die Frage, was bedeutet es, wenn Jesus unser Priester und unser König ist? So kommen wir zum zweiten Punkt. Zuerst Jesus als unser Priester. Im Psalm 110 gibt es zwei Hinweise auf das Priesteramt Jesu. Der erste Hinweis ist die Identifizierung mit Melchisedek. Und der zweite Hinweis ist das ewige Priesteramt. Kurz zuvor habe ich folgende Schlussfolgerung gezogen. Wenn der Sohn Davids wie Melchisedek ohne Anfang und Ende ist, dann muss er Gott sein. Vielleicht scheint es so einem, dem einen oder anderen etwas weit hergeholt, hier von Melchisedek auf Gott zu schließen. Doch es gibt sehr gute Gründe dafür und die möchte ich jetzt anführen. Zuerst wird Melchisedek in 1. Mose 14 als Priester des Allerhöchsten bezeichnet. Es besteht also eine sehr enge Verbindung zwischen Gott und Melchisedek. Zum Zweiten, Melchisedek ist derjenige, der Abraham segnet. Abraham ist der Vater des Glaubens und der Vater des Volkes Israels schlechthin. Doch nun kommt Melchisedek, woher auch immer, und segnet diesen Vater des Glaubens. Er wird also vor Abraham gestellt. Melchisedek spricht den Segen über Abraham aus, der der Vater des Volkes wird, durch das Gott der ganzen Welt Heil bringen wird. Und nicht zuletzt beschäftigte man sich auch im Judentum sehr oft mit dieser merkwürdigen Persönlichkeit des Melchisedeks. Und so wird er in den Qumran-Schriften als himmlisches Wesen dargestellt, welches gegen die abgefallenen Engeln kämpft. Und dann sind wir schon sehr nah beim Hebräerbrief, der dieses Vorbild von Melchisedek auf den Messias deutet. Ich gestehe, es gibt noch viele offene Fragen um diese Person aus dem Alten Testament. Und doch ist er ein Vorbild für den Messias. Und dazu lese ich uns Hebräer 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Nun, was macht Jesus als Hohepriester? In Bildern des Hebräerbriefes gesprochen, steht Jesus im Allerheiligsten und besprengt den Sühnedeckel mit seinem Blut, damit Gott den Menschen gnädig ist. Doch was bedeutet das konkret? Alle Menschen werden irgendwann vor Gott stehen. Und wenn nun ein Mensch Gott ignoriert und sein Leben so gestaltet, als gäbe es Gott nicht, dann wird er auch irgendwann vor Gott stehen. Und Gott wird sagen, jetzt musst du für dein Leben gerade stehen. Vielleicht wird dieser Mensch dann anfangen zu stammeln. Wir alle sind solche Menschen, die irgendwann vor Gott stehen werden, auch ich. Viele Menschen versuchen, ohne Gott durchs Leben zu gehen. Einige merken aber, dass das nicht klappt. und sie nehmen das Angebot Jesu an. Auch zu diesen Menschen wird Gott irgendwann sagen, wenn sie vor ihm stehen: Gib Rechenschaft über dein Leben. Und an dieser Stelle springt Jesus ein. Und er sagt: Gott, ich stehe für alles gerade, was Hartwig in seinem Leben getan hat. Ihn trifft keine Schuld. Das nehme ich alles auf mich. Und genau das bedeutet es, wenn Jesus unser Priester ist. Jesus ist auch unser König. Schauen wir auch wieder in den Psalm 110, was wir über den König erfahren. Er wird uns als unschlagbar mächtiger König präsentiert. Ich lese uns den Vers 2 noch einmal. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Es ist ein Bild, welches uns von Jesus im Neuen Testament eher fremd ist. Doch in der Tat stellt Jesus sich sehr oft als König dar, aber in Gleichnissen. Jesus erzählt viele Gleichnisse vom König bzw. vom Königreich. Doch er macht ein Geheimnis daraus, bis Pilatus ihn fragt: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet: Du sagst es. In diesem Verhör dann schien schon alles zu spät zu sein. Ja, nach der Verurteilung, da wird Jesus als König angesprochen, doch nur zum Spott. Aber am Kreuz zeigt sich, wie ein König aussieht, der ein Reich aufbaut, das nicht von dieser Welt ist. Jesus kämpft nicht gegen die Soldaten des Pilatus, er kämpft gegen den Teufel. Und er siegt. So lesen wir es in Offenbarung 17, Vers 14. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Jesus Christus ist König und er hat gesiegt. Das bedeutet ganz konkret: Entweder ist man unter der Herrschaft Jesu oder man versucht, ihn als König zu verdrängen. Jesus ist kein Maskottchenkönig, wie sie heute vielleicht viele Königsfamilien sind, um nach außen gut dazustehen. Er ist tatsächlich ein Alleinherrscher. Und genau so einen König brauchen du und ich. Es gibt so vieles, was uns im Leben bestimmen will. Vielleicht sind es Suchtmittel, falsche Denkmuster, Ängste und auch schlechte Gewohnheiten. Und mit all diesen Dingen versucht der Teufel, unser Leben zu beeinflussen und es zu regieren. Und da brauchen wir einen König, der mächtiger ist als der Teufel. Und wir brauchen einen König, der das Gute für uns will. Und genau diesen König finden wir nur in Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist der wahre hohe Priester. Und als Priester hat er einen ewigen Anspruch. Er hat sein Leben dahingegeben als Opfer. Und dieses Opfer hat die Sünde der ganzen Welt bedeckt. Dieses Opfer reicht zurück bis an den Anfang der Welt. Und es reicht auch bis an das Ende der Welt. Auch meine Sünden sind damit bezahlt. Und wenn du dich noch so unbedeutend vorkommst, dann hat Jesus doch im Tod am Kreuz schon an dich gedacht und auch deine Sünde kann unterm Kreuz Platz finden. Jesus Christus ist auch der wahre König. Und auch als König hat er einen universalen Anspruch. Er ist gestorben und auferstanden, damit er als König herrsche. Durch den Sieg über den Tod hat Gott Jesus Christus erhöht. Durch den Sieg über den Tod hat Jesus alle Macht bekommen, im Himmel und auch auf der Erde. Dieser Jesus ist auch mein König. Er regiert in meinem Leben. Vielleicht findest du, dass dein Leben so verzwickt ist, dass niemand mehr die Situation retten kann. Das kann sein. Dich aber kann Jesus auf jeden Fall retten. Erinnern wir uns zum Schluss noch einmal an Melchisedek. Er kam zu Abraham als König und Priester und brachte ihm Brot und Wein. Auch Jesus kommt zu uns Menschen mit Brot und Wein. Er kommt zu uns Menschen und gibt sein eigenes Blut, damit du und ich Vergebung haben können für die Sünde. Er kommt zu uns Menschen und gibt sein eigenes Leben, damit du und ich ewig leben können. Wenn Jesus heute zu dir und mir sagt, ich bin der wahre König und der ewige Priester, was machen wir dann damit? Jesus, er hat alles getan. Und wir sind jetzt eingeladen, diese wunderbaren Gaben von Jesus zu empfangen. Wir sind eingeladen, unser Leben ganz ihm anzuvertrauen. Vielleicht zögerst du jetzt noch und denkst, es kann ja sein, dass es noch eine andere Hilfe in meinem Leben gibt. Aber ich kann nur sagen, Jesus ist unsere einzige und auch unsere letzte Hilfe. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, du allein bist der Herr. Wir preisen dich für dein Opfer am Kreuz und wir geben dir die Ehre als auferstandener Herr. Hilf uns zu erkennen, dass du allein König und Priester bist. Und jetzt bitten wir dich, heile du uns, Herr, damit wir geheilt werden. Hilf du uns, Herr, denn deine Hilfe brauchen wir so dringend. Im Glauben nehmen wir die Erlösung an und wir freuen uns auf das ewige Leben mit dir. Amen.